Ich sitze gerade im Immocation Studio und gucke auf unser Sofa, auf dem wir dann auch irgendwann angefangen haben, YouTube-Videos zu machen für euch. Und ich kann nicht glauben, was ich euch jetzt sage. Vielleicht habt ihr es schon gehört. Wir haben tatsächlich eine Messe gemietet. Wir haben 2 Tage die Messe Leipzig gemietet. Unfassbar, was das für uns bedeutet. Wir haben Messehallen zur Verfügung. Die sind so groß, ich konnte es mir kaum vorstellen, wie die aussehen, wenn sie leer sind. Es ist irre. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir den größten Immobilienworkshop der Welt für euch bauen wollen. Ihr kennt vielleicht diese World Café Methode. Wir machen das bei uns bei kleinen Seminaren und Abschlussworkshops immer, dass die Leute quasi an Tischen vorbei rotieren in kleinen Grüppchen und das sind so Thementische und so kriegt man eine sehr gute Vielfalt hin und teilweise entsteht sogar die Agenda aus den Leuten heraus. So eine Sache wollen wir bauen, aber für viele tausend Leute in einer Messe. Und wir haben es gebaut und am 25. 26. findet das in der Messe Leipzig statt. Selbstverständlich ist es erstmal auch ganz normal, das Immocation Festival. Wir werden alles da haben. Eine Mainstage, viele Bühnen, viele Speaker, viele Vorträge und eben noch den größten Immobilienworkshop der Welt. Eine riesen Ausstellerfläche und zig verschiedene Partys. Es wird 2 Tage lang zusammen gefeiert und vor allem auch zusammen gelernt. Und wir bringen alle privaten Immobilieninvestoren einmal im Jahr an einen Ort. Und ihr habt uns klar gezeigt, die letzten 3 Jahre, dass ihr das haben wollt. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir gehen den nächsten Schritt und wir versuchen es wirklich für euch inhaltlich auf ein nächstes Level zu bringen, damit wirklich jeder, ganz egal ob Einsteiger, fortgeschrittener Profi-Investor, rausgeht aus Leipzig und sagt, ich bin in diesen 2 Tagen einen richtigen Schritt nach vorne gekommen. Das ist unser Versprechen an euch und wenn ihr euch Tickets sichern wollt, dann gibt es die im Moment noch relativ günstig mit Early-Bird-Preisen unter immocation.de/festival. Wir freuen uns auf euch.
Und das Witzigste, das war der Knaller bei dem Haus. Das Haus hatte 2 Kellerebenen oder hat 2 Kellerebenen. Also du hast in der ersten Kellerebene im Sutterraum quasi das Lager gehabt, wo eine Wohnung draus wird. Unten drunter Keller und da unten drunter war nochmal komplett Unterkeller.
Oh wow.
Und in der Teilungserklärung habe ich dem 2. Kellergeschoss ein eigenes Grundbuch gegeben. Und das war das erste, was ich verkauft habe für 10.000 Euro.
Ach. Als Lager oder wer hat das gekauft?
Als Bunker. Ich habe gesagt, da ging das los mit dem Krieg und allem und irgendwie die Panikmache in Nachrichten. Habe ich gesagt, ich habe einen Bunker.
Wer will? Ach, nicht schlecht.
Und das hat, die Teilung komplett bezahlt.
Ja, Wahnsinn. Okay, und da hat jetzt jemand sich Vorräte reingelegt für den Fall?
Im Moment wird es noch gar nicht genutzt, aber es ist verkauft. Also keine Ahnung, was sie damit vorhaben.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Die Anke ist mit Ende 40 so richtig durchgestartet, hat mittlerweile schon 10 Projekte umgesetzt und damit meine ich teilweise kernsanierte Häuser umgesetzt im Raum Stuttgart. Vorher ein bisschen was mit Immobilien zu tun gehabt, war eigentlich vorher Finanzwirtin. Eine super spannende Geschichte, wo viel, viel drin ist, die wir erzählen können, weil es natürlich auch einige Hürden gab. Es gab zwischendrin ja seit 2020 den Zinsanstieg. Es geht viel auch um Fix and Flip und Abverkauf und aber trotzdem müssen die sich auch alle für Buy and Hold rechnen und das im Großraum Stuttgart. Habe ich gedacht, boah, das ist bestimmt was, wo wir sehr viel von lernen können und deshalb freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Anke.
Hallo, ich freue mich, da sein zu dürfen und hoffe, dass ein tolles Gespräch wird.
Das wird's mit Sicherheit. Führ uns doch mal ein. Also du hast gerade gesagt, du hast 93 schon mal die erste Immobilie gekauft, aber was ist so dein Weg zu den Immobilien? Vorher im Leben warst du Finanzwirtin und dann ging es irgendwie parallel los mit Immobilien. Erzähl mal kurz.
Also ich bin gestartet als Finanzfachwirtin, habe für einen Private Equity Fonds gearbeitet, habe in Berlin den Vertrieb geleitet und auch in anderen Regionen in Deutschland. Es war ganz spannend, hat auch Spaß gemacht, war ein cooles Leben, aber irgendwann war es gut. Dann kam meine Tochter auf die Welt und dann habe ich mir auch erstmal eine längere Auszeit genommen, um Zeit zu haben, einfach mich darauf zu konzentrieren und habe dann, als sie ja so 5 Jahre alt war, so wie jetzt deine Tochter, habe ich angefangen, langsam zu gucken, was könnte man denn machen, wie soll es denn weitergehen, weil ich wollte auch nicht wieder direkt in den Vertrieb zurück. Und dann bin ich quasi auf das Thema Immobilien zurückgekommen, weil ich schon ein paar Immobilien im Bestand hatte, die einfach so vor sich hin liefen. Und als ich es mir dann genauer angeschaut habe, doch ganz gute Erträge erwirtschaftet haben, weil auch nicht die schlechtesten Objekte drin waren. War aber dem geschuldet, ich habe überall gekauft, wo ich gewohnt habe. Und ja.
Lass mich nochmal nachfragen zu den Immobilien, die du schon hattest. Die hast du, du hast gesagt, du hast gekauft, wo du gewohnt hast. Du hast also, wenn ich mir vorstelle, im Vertrieb für einen Private Equity Fonds, da hat man ganz gut verdient, da hat man gespart, hat, und dann hast du einfach Wohnungen, in denen du selber gewohnt hast? Nee, sondern die du schon mit der Idee Kapitalanlage gekauft hast?
Ja, da war ich damals in Düsseldorf und meine WG hat sich aufgelöst und ich brauchte eine Alternative und ein Freund von mir hat eine Wohnung verkauft, eine kleine, und die war direkt neben meiner Arbeitsstelle. Und da hat meine Mutter damals noch für mich gebürgt, weil ich überhaupt kein Geld hatte. Und dann habe ich mir in Düsseldorf im Hafen eine kleine Wohnung gekauft. Und da habe ich tatsächlich 3 Monate drin gewohnt, bis ich den Job gewechselt habe. Und hab, seitdem habe ich die vermietet und die habe ich heute noch. Also die ist echt direkt im Hafen mit dem Garten. Das ist super.
Schön, schön. Und das war aber, das war in der Zeit quasi noch nicht so strategisch dir überlegt, sondern du hast einfach, und das sind dann, weiß ich nicht, 3, 4 Wohnungen zusammengekommen.
Ja, dann kam in Berlin nochmal im Prenzlauer Berg eine dazu. Das war ein AFA-Projekt, das fand ich ganz cool. Und einmal war eine Kundin von mir, die hatte ein Problem mit ihrem Haus. Das war bei Chemnitz ein Bauernhaus, ein altes mit 5 Wohnungen, eine Scheune und viel Land ringsrum. Und die konnte das nicht halten. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich kauf's dir ab. Wir bringen deine finanzielle Situation in Ordnung und du kaufst es zurück. Hat auch alles geklappt bis zu dem Punkt, du kaufst es zurück. Die hat sich dann ein Auto gekauft auf Kredit und damit war die nicht mehr finanzierbar.
Ah, ja.
Also völlig bescheuert. Und dann hatte ich halt dieses Haus und das hat dann einen monatlichen Überschuss von 1.500 Euro abgeworfen. Und dann habe ich das einfach laufen lassen. Das habe 2006 gekauft und das habe ich jetzt 2022 noch auf dem Peak verkauft für, ich glaube, was waren es, knapp 200.000 Euro. Also war ein super Deal. Also, und ich bin heilfroh, dass es weg ist, weil das ist so in der Pampa, da gibt es niemand mehr einen Laden in dem Ort.
Okay, okay, okay. Aber du hast also im Schnitt wahrscheinlich super Cashflows gemacht und noch einen Verkaufsgewinn.
War super, ja. Und zwar ja bezahlt.
Also ja, schön.
Lief einfach so durch.
Schön.
War super, ja.
Okay, also kann man sich vorstellen und dann sagst du jetzt, Tochter ist 5, jetzt starte ich mit Immobilien durch und hast gleich gesagt, ist klar, du machst auf jeden Fall Entwicklung, du wertest also Immobilien, also du kaufst sie an, wertest sie auf und verkaufst sie wieder.
Genau, das, ja, weil ich das am spannendsten fand.
Ja, ja. Lass uns mal über die Strategie ein bisschen sprechen. Fangen wir mal innerhalb der Strategie an mit Standort Stuttgart. Kenne ich mich einigermaßen aus, weil ich in Leonberg groß geworden bin, geboren in Stuttgart. Stuttgart an sich ist ja relativ teuer und die Speckgürtel auch schon relativ teuer.
Extrem,
ja, ja. Genau, erzähl mal, was ist deine Strategie in Sachen Standort? Wo kann man da Projekte machen aus deiner Sicht?
Genau das, was du gesagt hast, in Stuttgart und außenrum. Man muss bloß wirklich intensiv suchen und viele Kontakte knüpfen. Also das ist wirklich das A und O. Und dann findet man auch gute Objekte, aber nicht sofort. Also das ist wie ein Sechser im Lotto, einen richtigen Schnapper zu kriegen. Inzwischen kenne ich auch relativ viele Makler, die auch wissen, was ich suche. Also und das ist wichtig. Und je enger das nachher geworden ist, also je spezieller ich gesagt habe, ich will genau diese Häuser, 60er-Jahres-Häuser, möglichst 1, 2 Eingänge, ganz normale Wohnungen, wo ganz normale Leute drin wohnen.
Wie groß?
So ab 6 Einheiten.
Also du willst 60er- bis 70er-Jahre-Häuser mit 6 Einheiten. Warum willst du 60er bis 70er?
Weil das ein Baujahr ist, wo ich mich inzwischen sehr gut drin auskenne. Da überrascht mich fast nichts mehr. Da weiß ich, was kommt.
Ja, ja, also wenn du eine Wand aufmachst, weißt du, wie es dahinter aussieht, genau, sehr wahrscheinlich.
Genau, dass die Decken in der Regel Hohlblocksteine sind und genau, wie man damit umgehen kann. Das ist für mich jetzt einfach planbar.
Und 2 Aufgänge, warum?
Nee, nicht ab. Also ab 6 Einheiten gerne etwas größer, dass man auch 10, 14 Wohnungen drin hat in so einem Block. Das ist super.
Ja,
klar. Unter 6 rechnet sich's nicht, aber wirklich diese ganz einfachen Einheiten.
Unter 6 rechnet sich nicht, weil du sagst, ich muss jetzt zum Beispiel das Dach machen und wenn ich das für 2 Einheiten mache, ist natürlich dämlich. Okay.
Ja, und der Aufwand ist wirklich sehr ähnlich dem wie für 14 Einheiten.
Ja.
Das ist derselbe Aufwand, oder für 6. Also ab 6 ist es wirklich so, dass es lukrativ rechnet.
Ich habe gerade ein Video aufgenommen, unsere 6 größten Fehler, wenn wir zurückschauen auf unsere Immobilienreise. Und ein Fehler davon ist auch so blöd, sich an nur zu kleine Häuser kaufen. Genau. Weil Bodo und Martin sind unsere Co-Investoren. Wir haben ein 40-Parteien-Haus und wir haben ein 2-Parteien-Haus, relativ nah beieinander. Mhm. Die sagen auch, hey, das 2-Parteien-Haus hat auch noch Schwamm. Es ist eigentlich eh nicht viel Aufwand reingeflossen. Richtig. Und das ist Wahnsinn. Also
du hast aber den 20-fachen Ertrag.
Ja, genau.
Und das ist das auch. Und da haben wir gesagt, eben ab 6 Einheiten ist das für uns rentabel. Da macht es Sinn.
Und ist das von der Größe, wenn du jetzt, du hast auch, was ist das Größte, was ihr gemacht habt bisher?
17.
Mhm. Ist das dann 17, die müsst ihr ja schon auf einmal abverkaufen dann?
Ja, genau. Also das sind 2 Häuser. Ein etwas größeres mit 11 Einheiten und eins mit 6 Einheiten. Und wenn das 11-Parteienhaus verkauft ist, so wie ich es mir vorstelle, dann ist das 6-Parteienhaus übrig.
Das 11 wird global verkauft oder einzeln die Wohnung?
Einzeln.
Ist einzeln.
Aufgeteilt, die Aufteilung ist durch.
Und das 6er habt ihr dann quasi for free dazu bekommen?
Genau. So
wenn der Business Case
aufgeht. Das war wirklich ein Mega-Deal. Also hier, weiß nicht, wer sich hier im Stuttgarter Raum auskennt, für 1,7 auf dem Meter einzukaufen, ist richtig
gut. Wow.
Ja.
Was ist denn, keine Ahnung, ich sage jetzt mal irgendwas, Stuttgart West, was würdest du sagen?
Wir haben gekauft 3 Wohnungen. Wir haben sie gekauft für 3,3 auf den Quadratmeter und verkaufen um die 5.
Hm.
Die Wohnungen haben 2 bis 3 Balkone, super.
Was war denn, jetzt interessiert es mich natürlich, vor dem Zinsanstieg, was war der Peakpreis in Stuttgart West, würdest du sagen?
7.
Schon krass. Also schon, ist jetzt schon deutlich runter, ne?
Ja, es ist deutlich runtergegangen, aber es gibt auch Wohnungen, die tatsächlich auch für 6, 6,5 noch rausgehen. Altbauten, tolle instandgesetzte Wohnungen, also das ist schon richtig teuer.
Sind die, jetzt biegen wir hier ab, aber es interessiert mich, aber sind die Käufer, wenn jetzt jemand so für 5 oder 6 eine gut sanierte Wohnung in Stuttgart West kauft, ist das jemand, der viel EK mitbringt?
Ja, musst du.
Also weil es sowieso nicht anders geht, ja.
Genau, also musst du definitiv 20% musst du Minimum haben.
Und das sind teilweise auch viele aus dem Ausland, die kommen nach Stuttgart? Oder ist das der typische Stuttgarter, der einfach einen guten Job beim Daimler hat? Oder?
Genau, also diese Wohnungen in der Preiskategorie sind in der Regel Eigennutzer, die einziehen, Familien, die beide gut verdienen.
Also, ja.
Ja, und normale Kapitalanleger sind eher tatsächlich ganz viel Polizisten. Mhm. Beamte, die wirklich dann auch vorhaben, nicht nur diese eine Wohnung zu kaufen, sondern mehrere.
Ja.
Die suchen auch gut instand gesetzte Wohnungen, aber für normal.
Ja.
Für normale Leute. Also wo ich nicht jetzt den einen Kunden finden muss, weil das irgendeine Special-Wohnung ist.
Ja, verstehe ich.
Da, wo einfach die Nachfrage groß ist und was möglichst auch für eine WG-Vermietung geeignet ist oder dergleichen. Weil am Anfang wollen alle WG-Vermietungen machen, bis sie es 2, 3 Mal gemacht haben, dann lassen sie es in der Regel, weil es sehr aufwendig ist.
WG-Vermietung mit Einzelmietverträgen pro Zimmer quasi, sowas meinst
genau,
du, ne?
Genau. Ne? Aber ich habe zum Beispiel auch Kunden, die haben auch WG quasi vermietet und das sind junge Leute, die vom Amt Geld kriegen und die vermieten wirklich zimmerweise und lassen vom Amt bezahlen. Das funktioniert auch echt hier in Stuttgart ganz gut.
Wahnsinn, ja.
Habe ich zum zweiten Mal gesehen, also
weißt du nicht, es gibt
immer nur gedacht, das ist im Ruhrgebiet so, aber nein, es ist auch tatsächlich hier in Stuttgart.
Wahnsinn. Aber zurück, wo ich gerade noch war, ihr verkauft also ein 11-Parteien-Haus gerade, wo du gesagt hast, das ist der größte mit 16, das sind 2 Häuser, das ist eine 11. Wenn ihr 11 Wohnungen auf den Markt gebt, wir haben jetzt in Garmisch gerade 40 Wohnungen auf den Markt gegeben, also nicht, natürlich eben nicht alle und merkt jetzt, es dauert halt einfach länger. Also ich wollte jetzt nur in die Richtung abgrenzen, wenn das Projekt noch größer wird, ist das halt auch eine längere Aktion. Ne?
Genau, das geht nicht so von jetzt auf gleich. Also ich habe in der Zeit, das Coole war, als wir diese Häuser gekauft haben, waren zu dem Zeitpunkt dort auf dem Markt genau 5 Mietwohnungen in dem Ort. Es gibt dort einfach so gut wie gar nichts. Wir haben in dem Haus, muss man vielleicht dazu sagen, wir haben das Haus auch entwickelt. Also wir haben das gekauft, aufgeteilt und ich hatte zu Beginn 3 leere Einheiten. Also einer ist noch ausgezogen, ursprünglich waren es 2, dann kam eine 3. dazu und die Wohnungen haben wir wirklich tatsächlich einmal auf links gedreht und in Schuss gebracht. Ja. Und dann habe ich mit den Mietern im Haus gesprochen und tatsächlich sind 3 Mieter in die fertigen Wohnungen eingezogen und ich konnte die nächsten 3 Wohnungen machen.
Ja, sehr gut.
Und zusätzlich ist noch ein Mieter, der ein Problem mit regelmäßiger Mietzahlung hatte, dann ausgezogen. Und dann hatte ich die 4. Wohnung und jetzt habe ich 4 leere Wohnungen. Eine Wohnung ist eine Einraum- und eine 4-Raum-Wohnung zusammengelegt, die ist vermietet und der will auch drin bleiben. Das heißt, effektiv verkaufen wir jetzt 9 Wohnungen, die zu Marktpreisen vermietet sind oder leer. Und die eine Wohnung ist noch drunter. Und da muss man gucken. Die werde ich dann etwas günstiger abgeben und dann passt das auch.
Also ja,
das
ja.
Sind 3 Einheiten. Aufgeteilt haben wir es in 2, so dass wenn der mal raus ist, hat derjenige dann eine 4- und eine Einraumwohnung.
Ja,
der
ja, ja.
Aufgeteilt, alles fertig.
Ich abstrahiere jetzt nochmal und sag's ein bisschen meinen Worten für die Zuhörer. Also man kauft ja so ein Haus. In dem Fall jetzt mit 11 Einheiten, dann ist natürlich eine leere Wohnung ist nachher mehr Geld wert im Verkauf, weil genau. Dann kann direkt jemand einziehen oder man könnte jemand einziehen lassen zur aktuellen Marktmiete.
Hoch vermieten, genau.
Genau, eine Wohnung, die under rent vermietet ist, also deutlich unter Marktpreis, die ist am blödesten, ne? Weil die kann man schwerer verkaufen und da kann man auch schwer drin renovieren.
Ja.
Deswegen, das muss man sich immer im Klaren sein, wenn man so ein Haus kauft, dass das ja ein Gemisch ist, was man da kauft, aus Wohnungen, wo man mehr und weniger Wertschöpfung wahrscheinlich erzielen kann. Was ich aber interessant finde, es ist immer eine höhere Dynamik drin, als man denkt. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass du hingehst und auf Teufel komm raus die Leute versuchst, aus den Wohnungen zu kriegen. Aber eine Dynamik, wie du es gerade beschrieben hast, haben wir bei so vielen Häusern selber auch schon beobachtet. Dann wird da eine Wohnung renoviert und sagt, ich würde gerne eigentlich in die neue Wohnung einziehen und zur aktuellen Marktmiete mieten. Und so ist ständig passiert bei uns.
Genau, das ist genauso bei uns auch. Also ich habe es auch wirklich zu Marktpreisen jetzt vermietet. Habe aber in jede Wohnung auch eine Küche eingebaut. Die habe ich jetzt nicht extra noch berechnet. Das war das Gimmick on top. Und die Leute haben wirklich, das ist wie ein 6er im Lotto für die. Die sind von eigentlich mehr oder weniger Bruchbuden, weil da ist nicht viel gemacht worden die letzten Jahre. In ganz tolle Wohnungen mit Glasfaseranschluss, mit allem drum und dran gezogen. Für uns ist es ein Mega-Geschäft, weil wir halt auch günstig eingekauft haben. Und die Mieter fühlen sich auch super.
Ja. Ja, ja, voll. Also das ist auch wirklich, wo man immer denkt, das crasht vielleicht sehr viel in Konflikten und so. Es ist so oft Win-Win nachher.
Machen, das ist klar. Ne? Also die kommen von ganz alleine. Weil ich habe die, was ich auch gemacht habe, als die erste Wohnung fertig war, ich habe alle Mieter eingeladen und auch die Leute in der Umgebung zu einer Besichtigung. Ich habe überall Zettel eingeworfen und habe die eingeladen, sich die Wohnungen anzugucken und habe danach mit jedem Einzelnen nochmal gesprochen, ob er sich vorstellen kann, umzuziehen.
Ja.
Und dann waren sehr, sehr hohe Quoten.
Ja.
Und ich hatte Anfragen von Leuten, die Wohnungen auch kaufen wollen, wenn die frei sind. Also da konnte ich auch direkt schon sammeln. Und jetzt habe ich halt schon eine Liste von Interessenten, die auch an den Wohnungen zum Erwerb interessiert sind.
Ja, so entsteht Wertschöpfung auch durch diesen Prozess. Ja. Zur Strategie noch jetzt. Also wie tief gehst du in die Wertschöpfung rein? Wir hatten es kurz im Vorgespräch, habe ich dich gefragt, sag mal, da ist ja schon einiges Kernsanierung. Was ich interessant finde, ist auch die Entwicklung gleich, weil du gesagt hast, so jetzt machen wir eher ein bisschen weniger. Früher sind wir noch tiefer reingegangen. Ich habe hier bei deinen Folien, die du parallel mir noch zugeschickt hattest im Vorfeld, Da musste ich 3-mal hingucken, ob das dann noch dasselbe Haus ist. Also so viel habt ihr wirklich gemacht und das sieht nachher fast aus wie ein Neubau irgendwie. Also Wahnsinn. Erzähl mal ein bisschen über quasi Wertschöpfung, Tiefe. Wie habt ihr entschieden, wie viel ihr macht?
Also am Anfang haben wir wirklich, was Sinn machte noch, was rechnerisch möglich war, haben wir gemacht. Und haben wirklich, da war auch der Anspruch, einfach ein ganz tolles Objekt hinzustellen. Das war auch nicht immer die richtige Entscheidung. Also da hätte auch manchmal weniger gereicht für ein besseres Ergebnis. Aber das war so ein Ego-Ding, glaube ich, auch ein bisschen. Ne? Das machen wir jetzt toll.
Ja. Okay.
Und mit dem Zinsanstieg, also wir haben dann wirklich die Heizung getauscht, wir haben die Fassaden gemacht, wir haben entweder die Dächer neu gemacht oder zumindest gereinigt und lackiert, wenn die noch so weit in Ordnung waren. Wir haben die Wohnungen in der Regel einmal komplett auf links gedreht, Leitungsstränge, Strom, das machen wir aber heute auch noch. Wenn wir Wohnungen aufmachen und sehen, das ist nicht mehr ganz koscher, dann tausche ich auch das weiterhin aus.
Wo hast du die Handwerker her?
Ist hier inzwischen ein gewachsenes Netzwerk. Also Handwerker sind gar kein Problem.
Waren auch nie? 2020 auch nicht?
Nee, ich habe immer... Okay. Also kam auch viel durch meinen Geschäftspartner, der Bauträger ist. Da habe ich auch, wenn ich was brauchte, irgendwo war immer einer, immer zugreifen konnte. Und der kennt halt Hinz und Kunst, das macht das Leben oft leichter.
Ja.
Und jetzt inzwischen, also wenn man regelmäßig Aufträge vergibt, zuverlässig zahlt, ist das super, dann passt das.
Ja.
Also immer schnell bezahlen, ne? Handwerker sind wichtig.
Ja, absolut.
Und gut bezahlen, also nicht den letzten Cent rauspressen.
Ja.
Also wir verdienen viel, viel Geld. Also da soll der Handwerker auch gut leben. Also das. Und dann bei Projekten, die knapp sind oder die knapp werden, dann kann ich das auch offen ansprechen. Dann habe ich auch mit Handwerkern schon gesprochen, gesagt, hier geht nur der Kurs. Wir müssen es trotzdem hinkriegen. Im nächsten Projekt habe ich mehr Luft und dann kriegst du einfach auch einen Schnaps obendrauf, dass wir das ausgleichen. Und das funktioniert ganz gut.
Ja. Ja, absolut. Handwerker sind wichtig, glaube ich auch. Lass mal irgendwie eine simple Rechnung machen. Du hast vorhin gesagt, irgendwie für gut 3 einkaufen in Stuttgart West, für gut 5 verkaufen, da sind 2000 Euro dazwischen.
Genau.
Jetzt hat man Kaufnebenkosten, man will Profit machen.
Genau. 2 Wohnungen werden wir sanieren und die eine, da habe ich die Miete schon wieder ein bisschen hochgequasselt, da haben wir schon 150 Euro einvernehmliche Mietsteigerung drin. Wir haben die Wohnung 1.4. übernommen. Also der zahlt ab 1.5. 150 Euro mehr. Haben den Vertrag auf Indexmiete umgestellt und werden eine Mietgarantie dazugeben. Und eine Wohnung, das war ein Glücksgriff, als ich den Vertrag unterschrieben hatte, hat die Mieterin gekündigt, die ist schon raus. Ich habe sie auch sofort rausgelassen. Mhm. Die Wohnung ist schon 4 Wochen noch, ist sie fertig. Und das wird das erste Mal sein, dass wir eine Klimaanlage als Heizung verbauen.
Oh.
Wir haben tatsächlich, da sind diese alten, schönen Einzelgasöfen drin. Und das ist einfach, geht gar nicht. Also ich finde die Dinger potthässlich und okay, wir machen die raus, wir machen das Gas komplett raus, machen jetzt im Bad und im Flur Infrarot und im Schlafzimmer und im Wohnzimmer eine Klimaanlage, die heizt. Also so eine Luftwärmepumpe.
Ja. Die muss dann auch irgendwie Zugang nach außen haben, ne? Genau. Sie müssen durch die Wand.
Die Wohnung hat, also alle Wohnungen, die wir da gekauft haben, haben mindestens 2 Balkone und auf einen hängen wir das Teil.
Ja. Ja, cool.
Und also ich bin auch mal mega gespannt. Also ich
verkauft sich bestimmt gut, weil wenn man schon die Wärmepumpe hat.
Richtig. Und dann eine Klimaanlage. An, ja. Also ich habe selber eine Klimaanlage im Schlafzimmer. Ich möchte sie nicht mehr missen.
Ja.
Also zumindest, also nicht die ganze Nacht laufen lassen, aber einfach die Bude runterkühlen, wenn du...
Ja. Also ich habe gerade ein Haus gekauft, wo wir jetzt einziehen und das ist auch mit erste Maßnahme des Schlafzimmers unterm Dach. Genau, ich schätze, da kommen wir nicht drum rum.
Ja. Genau,
ja, absolut. Ja. Ich wollte aber noch gar nicht auf das konkrete Objekt, sondern sagen wir mal, jetzt im Raum Stuttgart. Wir kaufen für 3 ein und verkaufen für 5 oder wir kaufen für 2 ein, verkaufen für 4, 4,5, keine Ahnung. Ich sage mal, wir haben irgendwie diese 2000 Euro auf dem Quadratmeter Platz. Ist das realistisch oder sagst du, nee, typischerweise sind das eher 3 oder ist es eher 1 oder?
Typischerweise ist es viel weniger.
Viel weniger, also sagen wir, wir haben 1000 Euro auf dem Quadratmeter Platz.
Da bist du aber schon wirklich gut. Also wenn du hier bei den Wohnungen, ist es tatsächlich so, dass noch viele kleinere sich um diese Wohnungen bewerben. Und wenn ich die nicht bekomme, ohne dass die online waren, dann ist wieder irgendjemand, der mehr bietet, wo ich dann sage, okay, da fängt es an, sich langsam nicht mehr zu rechnen.
Bevor es weitergeht, ganz kurze Unterbrechung in eigener Sache. Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass am 25. und 26. Oktober wieder das Immocation Festival stattfindet. Die größte und wichtigste Veranstaltung für private Immobilieninvestoren im deutschsprachigen Raum. 2 Tage voller Wissen, voller Content, voller Netzwerken, toller Menschen, Gleichgesinnten. Es gibt keinen besseren Ort, um in dem Thema Immobilien voranzukommen. Und ich werde immer wieder mal gefragt, hey, für wen habt ihr denn dieses Festival eigentlich gemacht? Ich bin Einsteiger oder ist das denn für mich? Ich bin eigentlich schon fortgeschritten. Und dazu würde ich gerne mal ein paar Sätze sagen. Also erstmal, dieses Festival ist unglaublich individuell. Genau deshalb haben wir dieses Jahr die Location von München nach Leipzig gewechselt in die dortige Messe. Das ist ein riesengeniales Gelände und wir werden dort mehr Inhalte, mehr Auswahl anbieten, als wir das jemals mit weitem Abstand getan haben auf einem der letzten Immocation Festivals. Das heißt, bist du Einsteiger? Selbstverständlich gibt es einen riesengroßen Workshop, wo wir mit dir als Einsteiger alle Themen, deine persönlichen Einstiegsfragen und so weiter durchgehen und du Schritt für Schritt reingeführt wirst in das Thema. Du bist fortgeschritten, selbstverständlich bekommst du maximale Insights, was im Markt gerade los ist, was die Profis gerade für Strategien und für Tricks weiterzugeben haben und so weiter. Du suchst nach Inspiration, wunderbar. Wir werden Stories auf allen Niveaus auf der Bühne stehen haben, die dich teilhaben lassen und dir zeigen, wohin die Reise gehen kann. Und wenn du einfach schon in ganz speziellen Bereichen unterwegs bist, du bist in Richtung Profi oder bist fortgeschritten und weißt schon, in welchen Strategien du einfach Gleichgesinnte suchst, zu welchen Themen du dich intensiv austauschen möchtest, haben wir dieses Jahr einen kompletten Pro-Bereich mit Deep-Dive-Workshops ohne Ende zu allen möglichen Themen, die für dich relevant sein können, wo du dir deine ganz persönliche Festival-Agenda zusammenbaust, um einfach das Allermeiste aus deiner Zeit rauszuholen und dich genau mit den Menschen zu vernetzen, die dir weiterhelfen. Also die Antwort ist, für jeden, auf jedem Niveau, inklusive der Freundin, dem Freund, dem Partner, der Partnerin, die man einfach mal mitnehmen und in diese Welt hineinführen möchte, um herauszufinden, ist das was für uns, weil das Festival eben so ultra individuell sein wird. Wenn das gut klingt, dann haben wir erstmal zumindest im Erklären jetzt was gut gemacht und wir versprechen dir, genauso wird's dann auch vor Ort. Tickets findest du unter immocation.de/festival. Am besten beeilen, weil die Early-Bird-Phase nicht mehr allzu lange gilt und danach die Preise teurer werden. immocation.de/festival.
Okay, aber jetzt sagen wir, du hast 1000 oder noch weniger Platz auf dem Quadratmeter in der Kalkulation. Wenn du die Sachen machst, die du gerade gesagt hast, teilweise, also Elektrik in der Wohnung, vielleicht sogar Stränge oder neue, das geht nicht, ne? Nee, also das heißt, wie geht das für dich bei deinen 10 Projekten? Da hast du besser eingekauft.
Da habe ich eine deutlich bessere Marge.
Okay, und jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt der bessere Einkauf her? Du hast schon ein bisschen gesagt, durch Netzwerken und so.
Genau, also aber tatsächlich habe ich auch über die Hälfte aller Projekte online gekauft. Also das jetzt inzwischen dreht sich das ein bisschen, dass ich ein bisschen mehr kommt einfach von sich aus zu mir. Aber tatsächlich das 17-Parteien-Projekt, das war online.
Das war online und du warst einfach schnell, oder?
Nee, ich war einfach verbindlich. Das war eigentlich das. Und das bewegt sich in der Nische. Also das waren ja mit Nebenkosten 2 Millionen im Einkauf.
Ja.
Und da sind nicht mehr so viele, die einfach mal eine Immobilie kaufen wollen. Sondern das ist für die Großen zu klein und für die Kleinen in der Regel zu groß.
Ja,
das
ist super spannend. Ja.
Und da bewege ich mich am allerliebsten. Das ist so ab 1 Million bis 2,5 Millionen. Da ist echt ein schönes Fenster.
Gut, dann muss man natürlich hin. Was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ich kann jetzt erstmal nur mit einer Wohnung starten? Der muss ja wahrscheinlich etwas teurer einkaufen, fängt vielleicht auch gerade an. Der kann auf gar keinen Fall kernsanieren.
Ja, würde ich nicht machen. Das ist, geht nicht. Also selbst wenn du es selber machst, du brauchst trotzdem, wenn du Material einkaufst, 400 Euro auf den Quadratmeter. Brauchst du.
Also dann renovieren, schick machen. Möglichst gucken, dass man vielleicht leer kauft. Würdest du leer kaufen, wenn man gerade startet? Oder?
Ich würde, glaube ich, eine Wohnung kaufen, die underrent ist.
Ja.
Und würde bei den Besichtigungsgesprächen mit den Mietern sprechen,
wie
die Einstellung dazu ist.
Ja.
Und tatsächlich kann ich ja auch bei einer vermieteten Wohnung, wenn die Mieter bleiben wollen, wenn die gut sind und auch die wissen ja auch, dass sie sehr billig wohnen.
Ja.
Kann ich mit denen auch sprechen, pass auf, ich mache euch eine neue Küche rein oder ich erneuere den Boden oder wir überholen das Bad und dafür machen wir eine höhere Miete.
Ja.
Alleine durch diese Mietsteigerung nachher, da habe ich in der Regel, was kostet mich ein neuer Boden in der Küche oder eine neue Küche, ein Fünfer?
Ja. Und aber Faktor gerechnet auf die Mehrjahresnetto-Kaltmiete ist auf jeden Fall in aller Regel mehr, als das kostet. Ne?
Ja. Genau. Und dann habe ich meine Marge darüber.
Ja.
Und das würde ich, glaube ich, eher machen, weil diese Wohnungen sind schwerer zu verkaufen. Und das ist meiner Meinung nach aber aktuell die Chance. Wenn man da wirklich Underrent kauft und die Mieten entwickelt nach oben, dann kann ich gutes Geld verdienen, ohne Risiko.
Ja. Wie findest du raus, was verkaufbar ist nachher?
Also wenn ich mir unsicher bin, schalte ich Phantomanzeigen. Und guck einfach, wie viele Anfragen ich habe innerhalb von 2 Tagen, dann nehme ich es wieder aus. Habe ich nur 5 Anfragen, dann mache ich es nicht. Dann
ist 5 Anfragen ist zu wenig, was ist gut? Wenig.
Es sollten schon 10, 15 Anfragen Minimum sein, innerhalb von 1-2 Tagen.
Eine Phantomanzeige hat Bilder.
Ja, irgendein fiktives Bild, was ungefähr in die Richtung geht. Also die Region muss relativ genau stimmen. Also wirklich, dass ich auch im Stadtteil, sagen wir mal, in der Straße bin. Ich kann ja die Hausnummer weglassen. Kein Bild von außen und setze ein Bild rein von einer Wohnung, die sehr ähnlich ist.
Ja.
Interess kann wieder stimmen.
Sprichst du mit den Interessenten?
Ja, mache ich. Ich sage denen dann auch, dass die Wohnung schon weg ist.
Ah ja, ah, sehr gut. Aber dass da was anderes möglicherweise bald kommt.
Genau, also das mache ich übrigens mit jedem. Also ich sammle alle Kontakte mit von Interessenten für Wohnungen, die entweder Eigennutzer suchen oder für Kapitalanlage. Und auf die gehe ich aktiv zu, wenn ich was wieder verkaufe.
Also das ich schicke eine E-Mail.
Sofort. Genau, ich spreche mit denen, dass ich sie auch wieder gerne kontaktieren würde, wenn wir neue Projekte haben. Und das sagt in der Regel niemand nein. Und wenn jemand nein sagt, gut, dann ist es so. Ja. Aber ansonsten kommen die bei mir in die Datenbank und die kriegen vorab immer die Infos, wenn was Neues in den Verkauf geht.
Sehr gut, ja. Ja.
Das funktioniert auch ganz gut.
Ja. Okay, also ich glaube, Strategie ist verstanden. Jetzt lass uns mal über noch ein bisschen Akquise sprechen, wie du an die Objekte kommst. Du hast gerade schon gesagt, also online, die Hälfte der 10 Projekte, die du jetzt gemacht hast, waren online. Das kann man sich also vorstellen, wie du da rankommst. Aber nee, doch, sag nochmal, wie suchst du online? Also guckst du da jeden früh rein oder?
Nee, Immometrika.
Immometrika.
Genau, lass mir E-Mails schicken. Also aber nicht einmal am Tag, sondern da kommt tatsächlich, weil mein Suchprofil ist relativ eng. Da blinkt's auch nicht alle Viertelstunden, sondern immer wenn was auf den Markt kommt, was zu mir passt, gucke ich mir sofort an.
Was heißt eng? Also du hast, da steht dann, also Leonberg ist zum Beispiel was, wo du suchst?
Ja, also ich suche eigentlich um Stuttgart rum alle größeren Ortschaften. Böblingen, Sindelfingen, Leonberg, Ditzingen.
Okay, und da ist es dann aber, es muss ein Haus sein, was mindestens 6 Parteien hat, aus den 60ern und 70ern.
50er fangen wir an, ab 50er, genau, so in dem Zeitfenster.
Kein super Altbau, also 1900,
nee. Ja? Nee.
Keine Lust auf Holzbalkendecken?
Nee.
Ja.
Nein, und vor allen Dingen bei größeren Häusern aus ganz alten Zeiten, also die Tilsiter Straße ist eine Ausnahme, aber die habe ich so einer Maklerin angeboten bekommen. Das Haus war super in Schuss. Also das hatte ein neues Dach, das Hauseingang war gemacht, die Gemeinschaftsfenster waren gemacht, die Klingelanlage war überholt, die Wohnungen hatten neue Gasetagenheizungen, teilweise waren die Bäder gemacht. Also ja gut, dann muss ich fast kaufen.
Ja. Okay, also du hast ein sehr klares Suchprofil.
Genau.
Wenn was Neues rein, wie oft kommt da was Neues rein, wenn man jetzt Speckgürtel Stuttgart komplett angekreuzt hat?
Relativ viel.
Ja.
Weil ich nehme auch Ulm mit rein, Heilbronn.
Ah ja, ja, ja.
Und ja, 6 bis 7 Objekte in der Woche sind es Minimum, was online reinkommt.
Und da siehst du am Quadrat, aber jetzt, also jetzt kann ich mir vorstellen, dass du für Leonberg, Böbling, Sindelfingen wahrscheinlich ein sehr gutes Preisgefühl hast. Aber wenn du dich in Ulm nicht so richtig auskennst oder weiß nicht, ob du es tust, aber
genau, dann nehme ich tatsächlich Preishubble und guck mir kurz die Eckdaten dazu an. Also da geht's mir teilweise um die Quadratmeterpreise, die kann ich aber noch nie genau wissen, weil so viel Infos kriege ich in der Regel aus der Anzeige nicht raus. Da geht's mir eher drum, wie ist die Lage, wie ist die Einschätzung, wie laut ist das, wo bewege ich mich da, wie weit ist das irgendwie zu schulen? Und wenn das passt als Wohngegend, dann mache ich einen Termin.
Ja. Okay, also jetzt kommen da 6 bis 7 rein. Du würdest, was schätzt du, bei wie vielen meldest du dich?
5.
Bei 5. Und da schreibst du gleich, wir müssen vom Preis runter, oder?
Nee, das meine ich. Ja. Ich lasse mir Unterlagen schicken und guck's mir erstmal an. Mhm. Und in der Besichtigung beginne ich, dass der Preis dann, also einfach auch aufzulisten, warum, wieso, weshalb, begründe dann auch im Kaufpreisangebot, wenn ich vor Ort weiß, das ist zu hoch, der Kaufpreis, dann sage ich das schon. Ne, dann sage ich, der Kaufpreis ist einfach aus den und den Gründen zu hoch. Ich mache Ihnen ein schriftliches Angebot, was ich auch begründe. Aber mit dem Preis, so wie er jetzt ist, kommen wir nicht hin. Und entweder sagen die dann, ja, brauchen wir gar nicht weiter reden. Passiert so gut wie nie. Mhm. Sondern tatsächlich ist es so, ja, schicken Sie mir mal Ihr Angebot.
Ja.
Und dann schicke ich das entsprechend raus und telefoniere aber auch immer gleich nach.
Wie viele Angebote schickst du im Monat raus, glaubst du?
15.
15, ja.
10, 15 so.
Und kaufst vielleicht eins?
Jeden zweiten Monat.
Jeden zweiten Monat eins, also auf 3, jetzt, das ist natürlich ganz ungefähr Zahlen, aber auf 30 ja. Angebote einkaufen. Also
jetzt tatsächlich habe ich wirklich 4 Häuser hier liegen, wo ich jetzt auch Co-Investoren suche, dass die interessant sind.
Ja, ja, wir kommen gleich zu Finanzierung und EK. Ich wollte noch eine Sache bei der Akquise fragen. Also das ist jetzt jetzt kann man sich vorstellen, wie viel Volumen das ist online. Jetzt kriegst du aber auch noch von deinem Maklernetzwerk proaktiv angeboten.
Genau.
Okay, und das sind dann auch ein paar die Woche schon wahrscheinlich, oder?
Ja, und da kommen aber auch noch andere Sachen rein, weil die auch noch von früher einfach so im Kopf haben. Früher haben wir auch Wohnungen, kleinere Häuser gekauft. Und da kriege ich tatsächlich auch mal Wohnungspakete. Aber die schicken mir tatsächlich auch nur noch Sachen, die andauernd sind oder die wirklich günstig sind. Ja. Also da kriege ich nicht mehr die normalen Sachen, die kriege ich so gut wie gar nicht mehr. Sondern wirklich, die rufen dann auch kurz an, hier, ich kriege was rein und interessiert sich.
Ja, okay. Und noch zur Einwertung. Du hast gesagt, du hast immer einen Handwerker dabei. Ja. Wenn du besichtigst dann?
Ja, nicht bei der ersten Besichtigung unbedingt, aber spätestens bei der zweiten, wenn mir Sachen auffallen, wo irgendwo doch Handlungsbedarf ist. Hm. Du kommst ja auch in Häuser, wo du fast nichts mehr machen musst. Die kriegst du dann auch kaum runtergehandelt, aber dann kriege ich auch keine Marge groß. Da bin ich dann in der Regel raus. Aber wenn was zu tun ist, dann nehme ich schon auf jeden Fall Handwerker mit. Klar, das.
Also bisschen Wertschöpfung suchst du schon, auch jetzt noch.
Immer.
Erzähl mal im Unterschied, warum sagst du, das hast du im Vorgespräch gesagt, 2021, ihr habt noch mehr Kernsanierung gemacht und das rechnet sich jetzt einfach nicht mehr.
Weil du nicht mehr die hohen Verkaufspreise bekommst. Also du konntest, wenn du 2021 die kernsanierte Wohnung hattest, tipptopp für einen Eigennutzer leer. Da ist ja fast jeder Preis bezahlt worden, der die Wohnung toll fand. Das ist heute nicht mehr so, weil es auch keine Bank mehr finanziert. Heute brauche ich einen vernünftigen Verkaufspreis, der sich möglichst noch auf dem Marktpreisniveau tatsächlich bewegt oder leicht drunter, dass es auch schnell geht, dass ich die Wohnungen auch verkauft kriege. Es nutzt mir ja nichts, wenn ich tutschige Wohnungen habe und habe die alle im Bestand und kriege sie nicht verkauft. Also muss ich ja irgendwo gewährleisten, dass ich nur so viel investiere, dass ich trotz alledem rentabel zu oder knapp unter Marktpreis verkaufen kann. Also musst du ja quasi deine Sanierungsleistungen nach unten fahren oder das, was du investierst, um hinten raus einen besseren Verkaufspreis anbieten zu können. Und für mich ist es heute wichtiger, dass wir die Wohnungen gut verkauft bekommen.
Ja.
Bevor ich da mit superschönen Wohnungen im Bestand alt wäre.
Ich find's super spannend, dass du über diese Phase hinweg sehr gut offensichtlich klargekommen bist. Ich kenne viele Leute, die wirklich auf die Nase gefallen sind, bis hin zu Bankrott, weil sie 2022, 2021 viel angekauft haben. Mhm. Dann ja eben variabel finanziert sind, weil sie fix den Flip machen wollten. Und dann händeringend, dann wurden sie irgendwann zu Monteurswohnungsvermietern notgedrungen und haben sich irgendwie versucht, über Wasser zu halten. Das hat teilweise auch nicht funktioniert, weil diese Projekte viel zu hohe Bankraten hatten. Im Verkauf war nichts mehr möglich. Wie bist du da durchgeschippert?
Also damals habe ich gedacht, wieso gibt es keine Objekte für uns? Ja. Weil ich immer gesucht habe, dass es sich trotzdem im Bestand noch rechnet. Also dass wir das Objekt notfalls, wenn wir es vermieten, behalten wir es halt, wenn was schief geht. Und da hat man zu der Zeit tatsächlich fast nichts gefunden. Also das war
20, sagen wir jetzt Ende 21.
Bis 22 auch noch rein. Deswegen haben wir auch relativ wenige Projekte nur gemacht.
Ja.
Und ich hatte auch eins, das haben wir ganz schnell verkauft mit, glaube 10.000, 15.000 Verlust. Das, das war aber auch das einzige Projekt, wo wir tatsächlich Verlust hatten.
Ja.
Ansonsten habe ich sehr defensiv eingekauft. Und das war unser Glück.
Ja, also du warst sehr diszipliniert. Du hast gesagt, dass, ich meine, das höre ich so oft, da sagen so viele, ich kaufe das an und das muss ich auch für die Vermietung rechnen.
Ja, und dann, das ist richtig.
Ja. Ja, also ich muss auch halten können. Und dann genau, ist man aber in so einem Rausch von Ankauf oft, habe ich das Gefühl bei den Leuten, dass die das zwar sagen, aber irgendwie ist es nicht wirklich so, sie können es nachher gar nicht halten. Und da warst du also so picky, dass du jedes Projekt einfach hättest halten können.
Bis auf das eine.
Ja,
das war klein genug. Das war ein kleines Einfamilienhaus. Also das war jetzt auch nicht irgendwas, was uns Genick gebrochen hätte.
Und jetzt ist ja aber trotzdem, jetzt hast du wahrscheinlich das ein oder andere im Bestand gehabt 2022 und die Zinsen gehen hoch.
Genau.
Dann gehen ja deine Kosten auch hoch.
Mhm.
Und du kannst in dem Moment schon wahrscheinlich nicht abverkaufen.
Ja, das war genauso in dem Projekt in der Tilsiter. Super Haus, aber wir hatten 3 Einheiten vermietet, sodass wir haben zwar draufgezahlt über die Zeit, aber letztendlich, ich hatte da mit der Bank irgendwie Glück. Die haben mir den kompletten Kredit ausgezahlt. Also ich hatte überhaupt kein Eigenkapital drin. Die haben mir wirklich alle Rechnungen beglichen, bis auf den letzten Cent. Da war 0 Cent Eigenkapital drin. Und die Steigerung der Raten haben wir dann tatsächlich aus Eigenmitteln gezahlt. Und das tat auch weh, aber jetzt, es ging.
Ne? Ja.
Ein paar tausend Euro, okay. Aber wir hatten auch gutes Geld verdient vorher, was auch da war. Aber, und das war eben das Haus, das haben wir jetzt verkauft, also das haben wir tatsächlich bis jetzt gehalten. Und da bin ich dann kreativ geworden. Wie gesagt, wir haben den Dachboden mit Baugenehmigung verkauft an einen, der sich selber ausbaut. Wenn ich es ausgebaut hätte, hätte ich 5 Jahre Gewährleistung geben müssen und wäre wahrscheinlich 50.000 Euro teurer geworden, als wenn das ein Handwerker selber ausbaut, für sich, für die Vermietung.
Ja.
Und da ist eigentlich die Marge, die ich trotz alledem bekomme. Ne? Da ist der Puffer, mehr hätte ich auch nicht verdient, als wenn ich es so verkaufe. Dasselbe habe ich mit dem Lager gemacht, also ich habe alles mit den Behörden geklärt, habe das umgenutzt, habe die Baugenehmigung geholt und jetzt kann da eine Wohnung rein, habe auch das verkauft. Die Wohnungen habe ich jetzt, also eine vor einem Dreivierteljahr fertig saniert und verkauft. Eine weitere ist jetzt leer geworden, habe die Mieten angepasst. Damit ging das für uns. Und das Witzigste, das war der Knaller bei dem Haus. Das Haus hatte 2 Kellerebenen oder hat 2 Kellerebenen. Also du hast in der ersten Kellerebene im Sutterraum quasi das Lager gehabt, wo eine Wohnung draus wird. Unten drunter Keller. Und da unten drunter war nochmal komplett unterkellert.
Oh wow.
Und in der Teilungserklärung habe ich dem zweiten Kellergeschoss ein eigenes Grundbuch gegeben. Und das war das erste, was ich verkauft habe für 10.000 Euro.
Ach. Als Lager oder wer hat das gekauft?
Als Bunker. Ich habe da ging das los mit dem Krieg und allem und irgendwie die Panikmache in Nachrichten. Habe ich gesagt, ich habe einen Bunker.
Wer will? Ach, nicht schlecht.
Und das hat, das hat die Teilung komplett bezahlt.
Ja, Wahnsinn. Okay, und da hat jetzt jemand sich Vorräte reingelegt für den Fall?
Im Moment wird es noch gar nicht genutzt, aber es ist verkauft. Also keine Ahnung, was sie damit vorhaben.
Ja,
aber
das ist halt
von der Fläche her, das sind 80 Quadratmeter und da unten ist wohl temperiert, es ist Strom, also alles gut.
Ja. Also wirklich Gratulation, wie du und ihr durch diese Phase gekommen seid mit Zinsanstieg. Das ging anderen, sagen wir mal, die eher variabel unterwegs sind mit der Finanzierung und Handelsgeschäft machen, ging das deutlich anders auch teilweise. Wie ist jetzt quasi, wie stehst du zu Buy and Hold? Also willst du dir selber auch Projekte im Bestand lassen? Also, weil warum frage ich? Ne? Es war mit diesem Zinsanstieg, hat man ja so oft gehört, die Dekade des Bestands. Wir selber merken das, sind im Bestand super happy, weil die Mieten wirklich brutal den Bankraten davonlaufen. Das ist also super, super geil. Trotzdem haben wir auch mit dem Aufteilergeschäft jetzt angefangen, weil wir gesagt haben, boah, da ist eine Marktchance, da kann man gerade sehr, sehr günstig einsteigen. Wie würdest du die beiden gegeneinander abwägen für die nächsten Jahre?
Wir haben auch eine V&V gegründet und haben da auch Projekte reingekauft und die laufen gut. Also kann man ganz entspannt laufen lassen. Wir haben aber schon einen Plan dann weiter, wie es weitergeht. Zum Beispiel in Leonberg ein Haus, das war ursprünglich mal ein Zwei-Parteien-Haus mit 8 Garagen und ist ausbaufähig zu einem 7-Parteien-Haus. Und wir haben die Baugenehmigung schon geholt, dann kam der Zinsanstieg. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, in Leonberg wollte Bosch ganz groß bauen. Und da, als wir es gekauft haben, war quasi Spatenstich. Und dann dachten wir, jo, da haben wir 7 Apartments. Und dann, super.
Machen dann, aber das war nicht Malmsheim, was du meinst, oder?
Nee. Die haben direkt in Leonberg sollte ein großes, ein großer neuer Standort für Bosch gebaut werden. Und das wurde nach, waren es 5 Monate oder 6 Monate später, wurde das ganze Ding eingestampft. Und die Grube wieder zugeschüttet tatsächlich.
Oh, wow. Ja.
In Leonberg. So, und dann haben wir gesagt, okay, die Zinsen steigen, wir machen das jetzt nicht. Wir haben dann gesagt, wir suchen einen Mieter und sind auf den Landkreis zugegangen und haben gesagt, hier, wir haben ein Haus, das würden wir euch zur Verfügung stellen, weil das war ja noch auf dem alten Stand. Also es war auch ein 60er-Jahre-Haus, aber da ist nie was dran gemacht worden. Die alten Fenster noch drin, alles. Und dann haben wir das tatsächlich jetzt an den Landkreis für unbegleitete Flüchtlinge ganz gut vermietet. Lassen das jetzt 5 Jahre laufen und schauen uns dann den Markt an, wie es aussieht, und werden es dann umbauen. Also ich werde die Baugenehmigung dann einfach bis dahin verlängern und dass wir dann zu dem Zeitpunkt nochmal gucken, wie sieht's aus und was bauen wir dann letztendlich draus.
Ja, ja.
Also wir haben das Dachgeschoss jetzt schon umgenutzt, das war in der Baugenehmigung mit drin, so sind jetzt 5 Einheiten, aber ganz grob abgeteilt. Also nicht so, wie ich es jetzt verkaufen würde, sondern einfach nur das Nötigste gemacht und haben das, wie gesagt, jetzt vermietet und das läuft auch ganz gut und haben das auch mit der Bank dann abgesprochen, dass wir das jetzt erstmal laufen lassen in der Vermietung. Es läuft gut und es wäre in 5 Jahren die Umfinanzierung planen und dann den Ausbau.
Ja. Okay, lass uns über Finanzierung sprechen. Wo und wie kam erstmal immer das Eigenkapital her? Also jetzt, die Leute wollen sich das ja auch immer vorstellen können und das finde ich auch immer spannend. Jetzt kann man sich vorstellen, du hast im Vertrieb bei Private Equity eben ein ordentliches Gehalt gehabt, konntest ein bisschen was auf die Seite bringen, wahrscheinlich mehr als 1.000 Euro im Jahr, aber du hast wahrscheinlich auch keine Millionen auf dem Konto gehabt. Genau. Du musst von da aus dich irgendwie dann hocharbeiten und ja immer wieder Eigenkapital für neue Projekte. Wie ist so die Eigenkapitalstrategie gewesen über die Jahre?
Tatsächlich war das gut mit meinen Geschäftspartnern. Der eine ist sehr bonitätsstark und hat mehr oder weniger das Kapital reingeschossen, was wir benötigt haben.
Oder und der hat
nur was reingelegt, aber einer besonders viel.
Okay, und ihr teilt euch den Gewinn in welchem Verhältnis auch immer, aber...
Ne, wir haben es so, dass das als Darlehen reingeht, dass das intern verzinst wird.
Okay.
Und als Darlehen wieder rausgeht und wir haben ansonsten gedrittelt.
Okay. Also er kriegt Zinsen auf sein Geld?
Genau.
Und ansonsten habt ihr einfach gedrittelt, weil ihr sagt, wir machen das zu dritt als Dreierteam, ja.
Und cool. Jeder geht halt auch, also wir bürgen ja auch alle.
Ja.
Allen dreien das sehen und nicht nur von einem.
Ja, super. Also ist ganz üblich, kenne ich von ganz vielen Leuten, dass es genau auf diese Art und Weise abläuft. Ne? Solche Co-Investoren-Deals hat natürlich auch einen sehr, sehr charmanten Vorteil bei Projektgeschäft, dass das Projekt auch abgeschlossen ist, ich danach einen Profit habe, den ich verteilen kann.
Genau.
Das ist bei Buy and Hold. Machst du Buy and Hold auch Co-Invest?
Nee.
Nur alleine.
Ne? Genau. Ja. Oder eben in der VV, die haben wir auch zu dritt. Ah, ja, also okay. Da fließen die Gelder wirklich hin und her, so wie man es braucht. Also
dieselbe
Gesellschafterstruktur und damit ist das relativ einfach.
Also du hast ein bisschen eigenes EK, du hast vor allem einen finanzstarken Investor über die Zeit gefunden und suchst auch weitere, hast du gesagt?
Ja, ja, also in dem großen Projekt habe ich auch noch einen anderen Investor mit drin.
Ja.
Da, mit dem mache ich auch dann weiter. Also da haben wir auch eine Gesellschaft für gegründet und läuft in einer anderen Gesellschaft, weil wir dort auch einfach, er legt Eigenkapital rein, wir machen die Arbeit.
Ja.
Und so bauen wir das dort auf. Wir nehmen unseren Gewinnanteil raus, er lässt drin, was er will.
Ja, ja. Ja, cool. Okay. Jetzt, also das war Eigenkapital, jetzt Fremdkapital, Banken. Mhm. Also da sagtest du auch, es ist schwerer geworden über die Jahre.
Ja, absolut. Hat sich total verändert. Also wir, am Anfang haben wir total leicht Geld bekommen. Das war überhaupt kein Problem aufgrund unserer, also einfach auch die Gesellschaftsstruktur, die gefällt auch heute noch allen Bankern. Wir haben Steuerberater mit drin, wir haben Bauträger mit drin und ich habe die Erfahrung jetzt im normalen Projektgeschäft. Also da bringen wir alles zusammen. Und das kommt wirklich gut an. Finanzierung alles über Sparkassen und Volksbanken.
Hm.
Und die Banken, die uns bis 23 das Fix- und Flip-Geschäft quasi super gerne finanziert haben, sind komplett weg davon. Und die, die es vorher nicht gemacht haben, die machen es jetzt. Das hat sich wirklich genau gedreht. Also ich habe so das Gefühl, die, die sich eine blutige Nase geholt haben, die haben jetzt aufgehört. Und die, die die Finger weggelassen haben, gehen jetzt rein. So ist mein Gefühl
dabei. Ja, das kann ja sein. Also wir haben auch die Finger fast vollständig davon gelassen, bis die Zinsen gestiegen sind und gehen jetzt rein, weil wir denken, die Einstiegschancen sind ganz gut.
Die sind super. Also ich habe noch nicht, ich mache das jetzt auch noch nicht so lange, aber ich habe noch nicht erlebt, dass es so viele gute Deals zu kaufen gibt.
Mhm.
Also wenn ich jetzt wandern.
Ja.
Und was sich rechnet, rechnet sich. Also das ist einfach so.
Ja.
Ist mir auch egal, ob ich jetzt 4,3% Zins zahle oder 6,5%. Wenn sich's rechnet, rechnet sich's.
Ja, absolut. Also der Zinssatz muss ja nur in die Kalkulation mit rein.
Genau, das muss zusammenpassen.
Anke, vielen, vielen Dank. Unglaublich wertvolle und spannende Insights. Wirklich eine wahnsinnig tolle Geschichte. Und krass, wie professionell du das alles umsetzt. Ich freue mich, wenn wir in ein paar Jahren wieder einen Podcast machen. Und dann ich gespannt, wie viele Häuser in Stuttgart am Ende von dir schon gedreht wurden.
Ich auch. Ich hoffe, dass es jetzt steil bergauf geht.
Mit Sicherheit. Vielen Dank, Anke. Mach's gut. Bis dann. Ciao.